Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM um 16 Uhr, wie immer Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz, die Plattform. Mein Name ist Michael Trost und in der Plattform heute geht es um ein Thema, ja, Bergrettung, Bergrettungswache Neu-Ulm ist das Thema, beziehungsweise die Bergrettung im Allgemeinen. Ein Thema, was, glaube ich, sehr wichtig ist, denn man liest ja immer wieder und sehr oft, dass Menschen in die Berge gehen und dann in Nöte geraten, entweder im Winter Lawinenabgang oder stürzen oder im Sommer irgendwo abrutschen, verunglücken. Und so ist es ganz wichtig, dass es auch Menschen gibt, die hier ja da sind und dann sich auch kümmern um diejenigen, die in Not geraten. Und einer dieser ehrenamtlichen Retter ist bei mir heute im Studio von der Bergrettungswache Neu-Ulm, der Oskar Mahler. Oskar, ganz herzlich willkommen bei uns heute Nachmittag hier bei uns in der Plattform.
Hi.
Schön, dass du da bist, den Weg zu uns gefunden hast. Und wir haben schon gerade im Vorgespräch ein bisschen gesprochen über das Thema. Und ich habe schon gelernt, sehr, sehr viel Spannendes, was du heute berichten kannst. Aber bevor wir in die Bergrettung einsteigen, würde ich vorschlagen, Oskar, wie wir es immer so handhaben, machen wir eine kurze Vorstellrunde, erzählt du den Hörern in Kürze ein bisschen was über dich, zu dir. Alles, was du denkst, was so in diesem Umfeld interessant und wichtig ist, was du gerne den Hörern vorab erzählen möchtest.
Ja, hallo, ich heiße Oskar, ich bin 2013 zur Bergwacht gekommen. Da hat mich ein bisschen mein Beruf dazu geführt. Ich kam schon ein bisschen ehrenamtlich aus dem Rettungsdienst, bin da immer mal wieder auf dem Rettungswagen mitgefahren, habe meinen Rettungsdiensthelfer gemacht, bin daran hängen geblieben und habe es zum Beruf gemacht. Ich habe Medizin studiert, ich habe dann über die Bundeswehr Medizin studiert, ich bin inzwischen Anästhesist bei der Bundeswehr hier in Ulm und habe dann, über die ganze Laufbahn verteilt. Im Endeffekt bin ich da dran geblieben, habe mein Hobby dann mit dem anderen Hobby, mit den Bergen kombiniert und habe die Medizin mit den Bergen vereint und bin zur Bergwacht gekommen. Habe zwischenzeitlich dann durch eine Versetzung nach Mittenwald auch da ganz spannende Einsätze bei der Bergwacht in Mittenwald mitgenommen. Und nachdem ich seit 2018 wieder in Ulm bin, war dann irgendwann der Bereitschaftsleiter vakant. So bin ich dann irgendwie der Bereitschaftsleiter geworden von der Bergwacht Neu-Ulm. So heißen wir quasi. Wir hängen in Senden im Rotkreuzhaus mit drin, sind auch im Kern ins Rote Kreuz, Neu-Ulm, ins Bayerische Rote Kreuz, muss man richtigerweise sagen, integriert und haben da eine ganz interessante Truppe inzwischen.
Oh ja, das heißt, wir haben es schon verdeutlicht, Neu-Ulm, es gibt jenseits der Donau, also in Baden-Württemberg, keinen vergleichbaren Stützpunkt oder keine Rettung. Das heißt, die Alpen, oder? Gibt es das auch?
Doch, gibt es schon. Also,
gibt's auch.
Also die Bergwacht ist genauso wie das gesamte Rote Kreuz und die Bundesrepublik föderalistisch aufgebaut. Es gibt in meines Wissens, glaube ich, sogar allen Bundesländern Bergwachten. Ich weiß jetzt nicht, ob Berlin eine Bergwacht hat, aber es gibt eine in Sachsen, es gibt eine natürlich auch in Baden-Württemberg. Ich bin halt auf der bayerischen Seite beim Bayerischen Roten Kreuz und nicht beim Baden-Württemberger Roten Kreuz. Es gibt nämlich auch die nächste Bergrettungswache neben uns, ist dann schon im Blautal. Also es ist auch die Bergwacht Blautal. Die haben auch ihr eigenes Dienstgebiet, also das Blautal an sich. Aber das liegt halt auf der anderen Seite von der Donau in Baden-Württemberg. Dementsprechend ist es Baden-Württemberger Einsatzgebiet, macht die Baden-Württemberger Bergwacht und damit die Bergwacht Blautal.
Ja, Laubeuren in die Richtung hat es ja auch Berge, hat die Alpen, also die Schwäbische Alb, muss ich sagen, nicht die Alpen. Weil du sagst, es gibt das eigentlich im gesamten Bundesgebiet, nur gibt es aber ja zum Beispiel, wenn ich mal ganz Richtung Nordsee hochschaue, Niedersachsen und ja in Richtung Küste, eher keine Berge, gibt es nur Flachland.
Und da gibt es meines Wissens auch keine Bergwachten, ja. Aber die Mittelgebirge sind alle mit Bergwachten versehen, weil da gibt es halt auch Klettergebiete und da gibt es halt Gebiete, wo man einfach, wo der reguläre Rettungsdienst nicht mehr hinkommt, wo ich einfach nicht mit dem Auto zum Patienten fahren kann, zumindest nicht mit einem regulären Rettungswagen, wie wir ihn kennen. Also auf der Straße fährt halt so ein Sprinter-Kastenwagen als Rettungsdienst und der passt halt einfach nicht mehr durch den Wald. Und wenn der nicht mehr hinkommt, dann muss man halt entweder die Feuerwehr nehmen, die hat aber diesen Auftrag gar nicht, diesen Patienten zu versorgen.
Ja.
Und dementsprechend gibt es den Bergrettungsdienst. Das ist, wenn man sich so eine Karte vorstellt, ist es halt so, dass die da Bereiche hinterlegt sind, die einfach nicht gangbar sind und dann wird die Bergwacht alarmiert von der Rettungsleitstelle. Und dann ist dieser Einsatz auch ein echter Bergwachteinsatz, egal wo er ist. Und dann müssen wir entscheiden, wie wir diesen Patienten da rausholen.
Und wenn generell was mit Höhe ist, also zum Beispiel jetzt irgendjemand auf dem Dach irgendwo vielleicht zum Beispiel einen Unfall erleidet, auf dem Hochhaus irgendwo irgendwie was ist. Also ich weiß, es gibt hier die Höhenrettung, die Feuerwehr zumindest.
Das ist dann originärer.
Der Johannes Hühn war schon bei mir, der Leiter hier in Ulm, ist, den ich auch gut kenne, aus Firmenzeiten, aber der auf jeden Fall, also mit denen würdet ihr dann, wenn irgendwas ist, gegebenenfalls auch kooperieren, oder?
De facto nein,
ja.
Weil wir in, also die Höhenrettung muss man kategorisch eigentlich von der Bergrettung trennen.
Aha.
Die Maxime, die dahinter steht, ist oftmals eine ganz andere. Die Sicherungs- und Anschlagstechniken, die man verwenden muss, um jemanden in der Höhe runterzukriegen von dem Dach, ist was ganz anderes wie in den Bergen.
Oh ja.
Also wenn man sich vorstellt, ich kann ein Bergseil, kann ich problemlos auch mal über eine Steinkante laufen lassen, ohne dass was passiert. Aber über eine Metallkante kann ich es nicht laufen lassen, ohne einen Seilschutz, ohne das Seil mit einer entsprechenden Umlenkung zu schützen. Und deswegen, dafür sind wir materiell gar nicht ausgestattet für eine Höhenrettung. Wir könnten natürlich irgendwie so improvisiert da schon auch ein bisschen was machen, aber das ist in keinster Weise professionell. Das ist eher ein Risiko, denn dass wir da eine adäquate Unterstützung sind. Und deswegen ist die Bergrettung von der Höhenrettung auch getrennt.
Oh ja, okay, verstehen. Ja, okay, leuchtet mir ein. Letztendlich glaube ich, die Höhenrettung kommt auch irgendwo von oben, seilt sich irgendwo ab, aber natürlich geradewegs nach unten, wegen wahrscheinlich ihr als Bergretter eher von unten nach oben dann.
Ja, richtig. Wir müssen erstmal zum Patienten hinkommen. Das ist bei uns so der größte Unterschied. Und dazu brauchen wir halt verschiedene, oftmals Spezialfahrzeuge, geländegängige Fahrzeuge. Also unser Dienstgebiet ist mit das Oberstdorfer Dienstgebiet. Wir haben mit denen eine Dienstgemeinschaft, weil wenn man sich natürlich in Neu-Ulm umschaut, da gibt's keine Berge und da gibt's auch kein originäres Klettergebiet und deswegen haben wir kein eigenes Einsatzgebiet. Wenn hier irgendjemand irgendwo runterfällt, dann macht das primär die Feuerwehr. Und dadurch, dass unser Dienstgebiet mit in Oberstdorf ist, ist es halt so, wir fahren dann mit dem Geländefahrzeug dahin und dann muss man halt meistens in so einen Klettergarten noch über irgendeinen Zustiegsweg hinsteigen. Oder aber, da es die Hochalpen sind, wird man halt mit dem Hubschrauber hin transportiert und irgendwie oben abgesetzt. Dann kommt man auch zu Fuß von oben zum Patienten hin. Aber die Distanzen, die wir überbrücken müssen, unterscheiden uns dann neben den Rettungstechniken halt schon ganz eingehend von der Höhenrettung der Feuerwehr.
Ja. Mhm. Du hast gesagt, euer Rettungspunkt oder eure Rettungswache ist, wenn ich das richtig verstanden habe, vom DRK betrieben gestützt. Ist dann die komplette Bergrettung in Deutschland beim DRK anhängig oder sind es auch verschiedene Institutionen, die dort quasi Träger sind und dann vielleicht auch eben Equipment bereitstellen und dann eben die Menschen ausbilden? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist so, also die Bergwacht an sich gab es schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Ist dann entsprechend in dem Rahmen nach dem Krieg mit aufgelöst worden und wurde unter der Schirmherrschaft des Roten Kreuzes neu gegründet. Die Bergrettung an sich ist in Deutschland ein rein ehrenamtliches Geschäft. Da gibt es außer der Bergwacht auch niemand anderen. Mhm. Im Rettungsdienstbereich, also wenn man sich den Bodenrettungsdienst anschaut, gibt es natürlich private Träger, die Rettungswägen irgendwo aufstellen und den entsprechend auch betreiben. Aber das Bayerische Rettungsdienstgesetz gibt eben vor, dass man halt die entsprechenden Qualifikationen sicherstellen muss, was das Training angeht, was die Kooperation mit Luftrettungsgesellschaften angeht, was das Material, die Standards und die Rettungsvorgaben angeht. Und da ist momentan immer noch so, dass die Bergwacht die einzige Institution ist, die das schafft und die diese Rettung, und das ist, glaube ich, herauszustellen, zu 100% im Ehrenamt macht.
Ja.
Also es gibt keine 24/7 besetzte Rettungswache, wo es einen Schichtdienstplan gibt. Die Bergretter, die in den Einsatz gehen, die sind irgendwo Zimmermann, sind wie ich Arzt, sind haben zum Teil eine eigene Praxis und müssen da den Betrieb stehen lassen, wenn es einen Einsatz gibt, und gehen dann in diesen Bergrettungseinsatz.
Ja. Das heißt, du hast auch immer einen Piepser oder so irgendwas dabei oder bekommst dann, das gab es glaube ich ja früher, vielleicht auch auf Mobiltelefon irgendeine Nachricht, wo dann steht, Achtung, Einsatzbedarf, bitte Einsatz fertig machen und Treffpunkt in der Wache und so viel Uhr oder sofort eben, oder?
Wie muss man grundsätzlich sagen? Ist es richtig. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass die Bergrettungswachen einen Melderdienst sicherstellen, also einen Funkmeldeempfänger dabei haben und sich dann dort an der Bergrettungswache eintreffen, beziehungsweise der Einsatz geht über den Einsatzleiter, der im Endeffekt die Rahmenbedingungen für diesen Einsatz festlegen. Das kann auch einfach sein, dass der sagt, naja, das ist vom Einsatzgebiet her so, da braucht es einfach einen Bergretter, der dahin fliegt und einen Verstiegenen rausrettet. Das kann relativ einfach gestaltet werden. Dann braucht es immer zum Teil nur einen, der dahin fliegt. Der wird dann auch irgendwo mal vom Hubschrauber abgeholt. Dadurch, dass es jetzt aber so ist bei uns in Neu-Ulm, dass wir kein eigenes Dienstgebiet haben, sondern unterstützende Bergrettungswache sind und die Allgäuer Alpen relativ weit weg sind, wenn bei mir der Melder gehen würde, dass sich jemand einen Fuß gebrochen hat, irgendwo in dem Oberstdorfer Einsatzgebiet, dann würde es ungefähr so 2 Stunden dauern, bis ich bei dem Patienten wäre. Das heißt, es macht bei uns momentan keinen Sinn. Mhm. Das heißt, das sind Einsätze, die in den Einsatzgebieten sind. Die werden von den originären Bergrettungswachen betrieben, also sprich im Endeffekt von den Oberstdorfern abgearbeitet werden in unserem Fall.
Ja.
Wenn es irgendwelche größeren Lagen sind, wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückdenken in das Schneechaos im Allgäu unten, wo große Lawinen zum Teil Ortschaften abgeschnitten haben, wo Dächer freigeschaufelt werden mussten wegen der hohen Schneelast. Das sind so Großlagen, da alarmiert man uns schon dazu, aber da haben wir ja auch einigermaßen Zeit.
Ja.
Das heißt, wir können dann von Neu-Ulm unsere Team hier zusammenziehen und fahren da runter und unterstützen die. Mhm. Es ist aber auch so, dass wir aus Neu-Ulm halt Vorhaltedienste machen in Oberstdorf oder in den Skigebieten im Winter. Das heißt, wir fahren übers Wochenende ins Allgäu runter und stehen halt an der Piste und machen von dort aus direkt aus dem Gebiet raus die Dienste, beziehungsweise wenn wir in Oberstdorf an der Bergrettungswache sind, haben wir auch unsere Melder und inzwischen auch unter der Woche, nicht bloß am Wochenende, weil halt Corona vielen auch ein mobiles Arbeiten ermöglicht haben, und ob die mit ihrem Rechner in der Bergrettungswache in Oberstdorf sitzen oder hier in Ulm sitzen, ist Arbeitgebern halt oftmals dann, die ermöglichen einem das, und somit kann man auch einem Ehrenamt nachgehen.
Ja, wie viele Menschen sind denn jetzt in Neu-Ulm bei euch ehrenamtlich engagiert? Das heißt, wie viele Menschen zählt dann eure Rettungswache oder euer Team? Ist das jetzt eine Truppstärke oder ist das Mannschaft oder wie viele Menschen sind denn da?
Also wir sind aktive Einsatzkräfte, so momentan so zwischen 20 und 25 immer. Dann zieht jemand weg, jemand sagt ihm, es wird zu viel, er schafft es beruflich nicht mehr, weil es halt, wie gesagt, ein Ehrenamt ist. Das heißt, es fluktuiert immer mal wieder so ein bisschen, so zwischen 20 und 25 aktive Einsatzkräfte und wir haben momentan sehr, sehr viele, immer so zwischen 5 und 10 Anwärter, also die sich bereit erklärt haben, den Weg zum Bergretter, zum Bergwachtmann, zur Bergwachtfrau auf sich zu nehmen. Und die müssen wir natürlich ausbilden, die müssen wir dahin führen, dass die diese Einsätze auch eigenständig abarbeiten können. Und deswegen haben wir immer so zwischen 5 und 10 Anwärter noch mit dazu.
Ja. Bevor wir auf die Qualifikation kommen, ich wollte noch mal ganz kurz fragen, die Struktur in Deutschland, wir haben ja vorgesprochen, also da, wo es keine Berge hat, im Norden beispielsweise in Richtung zur Nordsee, Ostsee, wird es auch keine Bergrettung geben. Ansonsten in den Bereichen, wo mehr Berge sind, wird es wahrscheinlich auch mehr einfach mehr Leute geben und wahrscheinlich auch der Abstand der einzelnen Distrikte oder Bereiche dann etwas enger gefasst sein, oder? Weil natürlich in den Alpen wirst du mehr Menschen brauchen, als vielleicht, wenn nur irgendwo Mitteldeutschland, irgendwo vielleicht einmal ein großer Hügel irgendwo unter Rhön oder im Harz oder weißt du, Kuckuck irgendwo ist. Also wahrscheinlich ist dort auch mehr insgesamt Manpower sozusagen dann einfach vorgehalten, oder?
Ja, richtig. Also über die gesamtdeutsche Struktur kann ich jetzt relativ wenig sagen, weil ich auch über Baden-Württemberg wenig weiß über deren Strukturen. Man kennt natürlich die benachbarten Bergwachten, arbeitet mit denen auch ab und zu mal in Übungen zusammen. Man trifft sich, tauscht sich aus, aber im Kern kann ich da ein bisschen was zu Bergwacht Bayern sagen. Also die Bergwacht Bayern ist in Regionen gegliedert und im Endeffekt kann man sagen, man nimmt den Alpenhauptkamm unten. Das sind drei Regionen, das Allgäu, das Hochland und der Chiemgau. Und dann haben wir natürlich unsere Mittelgebirge, ich hoffe, ich vergesse jetzt keine, Fichtelgebirge, Rhön, Spessart, der Bayerwald und Frankenjura. Und das sind die Regionen. Von der Gliederung sind wir also von der Bergwacht Bayern gesamt auf die Regionen runtergekommen und dann gibt es in den Regionen eben entsprechend die einzelnen Bergwachten und die sind entsprechend halt so ein bisschen so wie wir mit Oberstdorf jetzt gerade. Ja. Es gibt die sind nah am Berg dran. Das sind dann die originären Bergrettungswachen. Wir sind, wie gesagt, nur eine ergänzende Bergrettungswache, weil wir halt bergfern sind. Wir haben kein eigenes Dienstgebiet, sondern unterstützen und kooperieren mit anderen Bergwachten. Also es gibt noch ein paar mehr bergferne Bergwachten. Also neben uns ist es Augsburg. Ja, in Augsburg gibt es auch eine Bergwacht, aber in Augsburg gibt es genauso wenig Berge. Und die haben auch kein eigenes Dienstgebiet, die sind auch ergänzende Bergrettungswache und sind auch mit uns in Oberstdorf. Weil im Allgäu, vor allem im Hauptkamm, ist Oberstdorf halt einfach ganz weit hinten im Tal und haben einen ganz, ganz hohen Anteil, gerade im Sommer und im Winter, weil sie große Skigebiete haben und brauchen dementsprechend auch viel Personal. Und deswegen gibt es die ergänzenden Bergrettungswachen, weil es halt Leute auch bergfern gibt, die gern in die Berge gehen und sich gern ehrenamtlich engagieren wollen und halt diesen Weg einschlagen, sich dann auch in der Bergrettung zu engagieren. Die Wege dahin sind unterschiedlich. Den einen ist bloß Blaulichtautofahren zu langweilig und sie sagen, ja gut, ich gehe auch sonst so zum Klettern und zum Skifahren und ich will das irgendwie zurückgeben und das eine mit dem anderen kombinieren. Und dann gibt's natürlich denen vielleicht irgendwann mal was passiert ist in den Bergen und die gesagt haben, ja, ich komme aus einem medizinischen Bereich, ich mache Bergsport, ich will das wieder zurückgeben, weil ich halt gut versorgt wurde. Und da sind die Motivationen sehr unterschiedlich, wie man zur Bergwacht kommt, sage ich jetzt mal so lapidar. Aber die gibt's halt nicht nur direkt in den Alpen oder in den Bergen, sondern die gibt's halt auch mitunter etwas bergferner. Und ja, auch die müssen irgendwie gebündelt, strukturiert ausgebildet werden. Und deswegen gibt's dann ergänzende Bergrettungswachen, die im Regelfall mit den richtigen Bergrettungswachen, die auch diesen vorhin genannten Melderdienst auch sicherstellen, einfach Kooperationen haben und dann personell unterstützen, wenn da irgendwelche Engpässe da sind.
Es gibt ja wahrscheinlich Statistiken und auch in Bezug auf einfach Bedarf, wo, in welcher Zeit, also Winter, Sommer, in welchen Regionen eben vielleicht die meisten Einsätze eben notwendig werden, wo am meisten passiert, dass man dann wahrscheinlich schon weiß, dass jetzt in bestimmten Zeiten oder in bestimmten Regionen eben ein Schwerpunkt ist, dass man eben sagen kann, also zum Beispiel Neu-Ulmer, genau, hängen wir an Oberstdorf als Ergänzungsgruppe und andere an andere. Das heißt, man kann schon ein bisschen wahrscheinlich einschätzen, wo wie einfach der Bedarf ist, dass man sich daran dann orientiert, nämlich an.
Genau, also die Einsatzzahlen gibt's und genauso wie sie, wie du gesagt hast, wird dann entsprechendes Personal zugeschoben. Also die Memminger hängen an Kempten mit dran und die Kaufbeurer hängen an Füssen mit dran im Allgäu. Die Münchner hängen in Garmisch mit drin. Also so hat man das einigermaßen miteinander schon verknüpft, weil halt ja die sehr, sehr bergnah sind und man braucht ja eigentlich bloß auf die Karte gucken. Da, wo große Skigebiete sind, wird im Winter auch viel los sein, also entsprechend viele Unfälle auch passieren. Ja. Dann brauche ich halt da auch entsprechend die Manpower, das abzudecken, weil ich habe vorhin schon auch gesagt, also das Ganze läuft ehrenamtlich. Das heißt, wenn ein Schreinerbetrieb 5 Tage in der Woche in den Schreiner angestellt hat und der ist von diesen 5 Tagen 2-mal einen halben Tag auf irgendeinem Einsatz weg, dann sagt ihm sein Chef irgendwann auch mal, naja, diese Helferfreistellung ist zwar schön und gut, aber ich brauche deine Arbeitskraft hier und ja, ja. Um das entsprechend so ein bisschen auf mehrere Schultern zu verteilen, dass nicht quasi immer die gleichen gehen müssen, schaut man dann halt auch, dass man da das ganze personell ein bisschen unterstützen kann.
Ja, Oskar, ist der Sommer oder der Winter mehr in Bezug auf Einsätze belastet oder mehr eben los? Oder kann man das nicht generalisieren? Oder gibt es sogar vielleicht Spitzenmonate, wo man weiß, das ist die Urlaubs- oder die Skifahrtzeit? Ist das
also der Fall? Früher war gefühlt der Winter der große Schwerpunkt.
Ja.
Ja, und ich glaube, es gibt auch Statistiken dazu. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, der Trend war zu erkennen über die letzten Jahre, gerade auch durch Corona, weil viele eben nicht weit reisen konnten, nicht irgendwie wegfliegen konnten in den Urlaub, dass man dann halt gesagt hat, ja, dann machen wir halt bei uns Urlaub. Und ganz, ganz viele dadurch in die Alpen gegangen sind und dort Urlaub gemacht haben, entsprechend dann halt zum Wandern gegangen sind. Wanderurlaube gemacht haben und auch da knickt man irgendwie um, verletzt sich entsprechend. Der Sommer ist im Laufe der letzten Jahre mehr gekommen und im Endeffekt kann man es vom Wetter abhängig machen. Ich glaube, Spitzenmonate gibt es nicht so wirklich. Natürlich ist Urlaubszeit immer so ein Renner, aber ich glaube, dass ganz vieles einfach auch vom Wetter abhängt. Also, wer geht schon im Herbst bei Regenwetter an den Berg? Das macht ehrlicherweise keiner. Da ist dann oftmals so ein bisschen eher eine Flaute in so den Herbst und frühen Frühjahrsmonaten, wo es dann so ein bisschen verregnet ist. Da ist es im Regelfall weniger und dann halt im Endeffekt, sobald das Wetter gut ist und die Sonne rauskommt im Frühjahr, Sommer, geht's eigentlich kontinuierlich durch und dann ist auch da einfach der Schwerpunkt oftmals auf den Wochenenden. Und das ist für uns ergänzende Bergrettungswachen eigentlich ganz gut, weil den Melderdienst unter der Woche, den kriegen die Bergrettungswachen eigentlich ganz gut selber oftmals hin. Aber aufs Wochenende ist es dann immer gut, einfach mehr Manpower auch da zu haben, dass man dann viele parallel laufende Einsätze zum Teil auch einfach abdecken kann.
Ja, bei euch im Team sind Männlein und Weiblein vertreten oder anders gesagt, können beide Geschlechter auch diese wahrscheinlich die Aufgabe wahrnehmen?
Ja. Also da sind wir vollkommen genderneutral inzwischen. Ja. Also da gibt es keinen Unterschied. Die Bergwacht unterscheidet in keinster Weise, muss ich ehrlicherweise sagen, nach dem Geschlecht. Das ist auch vollkommen egal. Es geht um Leistung.
Ja, Und gibt es, bevor wir jetzt noch in die Qualifikation einsteigen, in Bezug auf Mitmachen irgendein Mindestalter oder auch ein Maximalalter? Also ich meine, ihr müsst ja schon ganz fit sein. Ihr würdet jetzt wahrscheinlich schon auch in Bezug auf körperliche Befähigung Herausforderungen haben, dass man einen Berg hoch muss oder eben tragen oder klettern oder was auch immer. Also Fitness ist wichtig und die Fragestellung, also was sind denn so weit gesehen Voraussetzungen für Alter und Fitness und wie ist da die Voraussetzung?
Also es gibt Jugendgruppen, wobei das nicht der Schwerpunkt in der Bergwacht ist, sondern im Endeffekt sollte man schon volljährig sein, um die Ausbildung anzufangen. Weil es halt auch darum geht, ein Risiko abschätzen zu können. Ja, also es klingt jetzt vielleicht doof, aber als Volljähriger, der vielleicht schon die ein oder andere Tour mehr gemacht hat, weiß man oftmals vielleicht Risiko besser einzuschätzen, auch in Bezug auf eine ganze Gruppe, die unterwegs ist, und auch sich selber besser einzuschätzen, wie wenn man jetzt mit 15, 16 unterwegs ist. Da ist man eher so oftmals ein bisschen rebellischer unterwegs. Und deswegen, also ist es schon so, dass wir dass man volljährig sein sollte, um die Ausbildung anzufangen. Und dann ist es im Endeffekt so, dass wir, also man sollte klettern können und man sollte vor allem auch Skifahren können. In Bayern ist es so, dass es auch man wirklich Skifahren können muss. Da geht's nicht mit Snowboarden, weil halt bei uns die Einsatzgebiete so gestaltet sind, dass man manchmal auch nur mit dem Akja einfach hin kann.
Ja.
Und da hat man einfach ein Problem, wenn man mit dem Snowboard einfach nicht so mobil ist. Und das sind so die zwei Grundvoraussetzungen. Also einerseits klettern können und das andere Skifahren können, gut Skifahren können. Weil man muss immer bedenken, man fährt ja nicht nur für sich Ski. Und wenn man sich selber einschätzt als guten Skifahrer, muss man sich die Frage stellen, fahre ich denn so gut Ski, dass ich Leib und Leben von jemand anderem mir anvertrauen würde und den hinter mich in so einen Skischlitten pack und dann mit ihm den Hang runterfahre. Mhm. Also man sollte schon eher sehr gut Skifahren können. Und dann kommt eben dazu, dass man halt dasselbe beim Klettern auch haben kann. Medizinische Vorkenntnisse braucht es de facto nicht. Das bringen wir jedem bei. Aber ja, ich sage bei der Bundeswehr immer, man kann jedem Infanteristen kann man Medizin beibringen, aber einem Sani das infanteristische Denken beizubringen, ist deutlich schwieriger. Und so ist es, denke ich, bei der Bergwacht auch. Also ich kann leider nicht jeden, der sagt, naja, die Bergwacht hat coole Klamotten, da will ich auch mitmachen. Und ich bin ein toller Notfallsanitäter, habe aber mit den Bergen nichts zu tun, den werde ich auch nicht zum Bergwachtler ausbilden können. Weil man einfach ein gewisses alpines Denken, alpines Grundverständnis braucht, ein Risikobewusstsein braucht und halt nach und nach Erfahrungen sammeln muss. Weil direkt ohne eine Erfahrung, dass man selber Touren geht, regelmäßig geht, in den Einsatz zu gehen, schult das Auge nicht. Da habe ich kann ich einen Hang nicht einschätzen im Winter, wenn ich eine Skitour gehe und da jemanden rausretten muss. Da kann ich das Wetter nicht so gut abschätzen und deswegen braucht man einfach die Erfahrung.
Mhm. Oskar, dann wollen wir doch da mal ein bisschen konkreter eingehen, was genau und auch vielleicht mit welcher Zeitdauer und vielleicht mit welchem Aufwand. Sprich, muss man Prüfungen machen, Zertifikat? Müssen denn jetzt die Bergretter alles erlernen können? Was sind da die Befähigungen?
Ja, also die Befähigungen bringt man hoffentlich vorher schon mit. Also sprich das Klettern, das Skifahren, das habe ich ja gerade schon skizziert. Ja, genau. Und um dann in die Ausbildung einzusteigen, wird genau das auch geprüft erstmal. Also man kann in die Ausbildung erst starten, wenn man den Eignungstest Sommer und den Eignungstest Winter erfolgreich abgelegt hat. Das ist ein Prüfungsdurchlauf, da wird im Winter das Skitouren gehen und das Alpinskifahren abgeprüft. Also ich habe es auch schon gesagt, ob jemand wirklich gut genug Ski fährt, um das auch sicherzustellen, dass unser anvertrauter Patient unten auch heil am Berg ankommt. Das wird abgeprüft und im Sommerteil wird geprüft einerseits die Kondition, also sprich mit dem Tagesrucksack recht zügig auf die Hütte hochlaufen, aber oben auch noch leistungsfähig sein, sprich Touren im vierten Grad, auch bei jeglichem Wetter. Ich glaube, vor 2 Jahren war es, hat es zum Prüfungstermin ordentlich gerade mal so ein paar Zentimeter Neuschnee in die Tour reingeschmissen. Oh. Und das hat aber nicht dazu geführt, dass irgendwie der Prüfungstag verschoben wurde. Nein, dann zieht man halt die Bergschuhe an, weil es ist leider so, dass halt Patienten oder dass man in Bergnot gerät, genau wenn so ein Wetter passiert oder so ein Wetterumschwung stattfindet. Da muss man weiterhin handlungsfähig sein und das erwarteten wir dann schon. Das sind jetzt keine Mördertouren im 8., 9., 10. Schwierigkeitsgrad, die man da klettern können muss, sondern nein, es geht um wirklich so einen sauberen Vierer-Klettern, auch mit Bergschuhen und Rucksack. Das erwarten wir schon und dann natürlich so die Basis, so ein Standplatzbau, da führen wir Anwärter aber hin. Also wenn man sagt, ich kann Skifahren, ich kann klettern, dann gucken wir uns das an und wir bringen das den Anwärtern schon so lange bei, bis sie sagen, jetzt kannst du auf einen Eignungstest gehen, guten Gewissens. Und wenn die Eignungstests dann abgeschlossen sind, und das klingt jetzt doof, aber hat auch einen rein versicherungsrechtlichen Aspekt, weil wenn ich jemanden später ausbilden will, muss ich einfach sicher gehen, dass der sich am Berg selber sicher verhalten kann, weil sonst brauche ich ihn nicht weiter ausbilden in Rettungstechniken. Geht's in die Lehrgänge, sprich Winterrettungslehrgang, Sommerrettungslehrgang, wo man die planmäßigen Rettungstechniken, aber auch behelfsmäßige Rettungstechniken nochmal erlernt und auch diese als Prüfung wieder ablegen muss. Im Winter steht dann das Akia-Fahren auch ganz groß mit drauf. Dann kommen einige Anteile notfallmedizinische Ausbildungen dazu, vergleichbar ist im Roten Kreuz mit der SANA-AB-Ausbildung, ein bisschen umfangreicher, ein bisschen spezifischer in manchen Bereichen. Und wenn das abgeschlossen ist, gibt es noch eine Luftrettungsausbildung, die man im ZSA, also im Schulungszentrum der Bergwacht in Bad Tölz, ablegt. Das ist eine große Halle, wo 2 Hubschrauberkanzeln unter der Decke hängen, an einem Krangerüst quasi, wo man alle mit einem Hubschrauber machbaren Rettungstechniken unter kontrollierten Bedingungen simulieren kann. Also fliegt man quasi im Hubschrauber und seilt sich aus dem Hubschrauber aus ab mit der Winde und rettet den Patienten. Und das kann man da einfach immer und immer wieder machen, weil Hubschrauberflugzeiten sind, Flugminuten sind teuer und die Primärausbildung muss halt sichergestellt sein und deswegen ist das ZSA ein unwahrscheinlich wertvolles Instrument, das zu lernen. Das muss auch jeder durchlaufen und dann haben wir noch nicht ganz alles, weil wir haben einen Aspekt der Bergwacht noch gar nicht so richtig beleuchtet. Das ist inzwischen so in den Hintergrund geraten, aber die Bergwacht war ursprünglich eigentlich ein Naturschutzelement und hatte noch gar keinen echten Rettungsauftrag. Aber die Bergwacht waren im Endeffekt die aufgepasst hat, dass man eben keine seltenen Blumen abreißt und mit nach Hause nimmt. Und da stand der Naturschutz mit drauf. Und das ist auch noch ein inzwischen etwas in den Hintergrund getretener Bereich, den die Bergwacht abbildet, aber eine Naturschutzprüfung muss man schon auch noch mit ablegen.
Ja, das heißt, viele Menschen, die jetzt zuhören, kennen vielleicht auch so diese TV-Serien, die Bergretter zum Beispiel und so weiter. Weil du das gerade in Hubschrauber gesagt hast, man trainiert dann auch zum Beispiel wahrscheinlich immer aus dem Hubschrauber irgendwo dann vielleicht auch sich abseilt. Wie realitätsnah ist, du schüttelst schon ein bisschen den Kopf oder wie viel ist eben einfach TV? Also wenn jetzt jemand so denkt, aha, das sind die, so wie man im TV das sieht und da auskreist einer von denjenigen, kann man sich das so vorstellen oder ist das völlig fremd, ganz, ganz anders in der Realität?
Also das Grundkonstrukt, dass ein Bergretter zu dem Patienten fliegt, sich dort abseilt und den rettet, ist per se richtig. Und dann hört es eigentlich auch schon auf, weil genau hingucken darf man aus meiner Sicht nicht so besonders, wenn man die Verfahren genau anschaut, weil da ist der Helm halt leider am Rucksack und nicht auf dem Kopf droben. Die Seiltechniken sind jetzt nicht unbedingt das, was man eigentlich oftmals gar nicht das, was man wirklich macht. Aber es ist schon so, dass ein inzwischen nicht unerheblicher Anteil der Einsätze primär hubschraubergebunden ist, weil der Hubschrauber einfach das Transportmittel der Wahl ist, um zum Patienten zu kommen. Das ist so die Quintessenz, die man mitnehmen muss. Aber diese Rettungsverfahren sind inzwischen einfach unwahrscheinlich komplex und unwahrscheinlich gefährlich auch geworden, weil es halt immer mehr Bergsportler gibt, immer mehr Menschen, die sich auch dann verletzen, versteigen, in Bergnot geraten. Und dementsprechend werden auch die Einsätze mehr.
Ja.
Und der Hubschrauber bringt den Bergretter natürlich dahin und dann hängt es davon ab, wie ist das Wetter, kann der Hubschrauber da fliegen? Jeder, der schon mal am Berg war, merkt das relativ am eigenen Leib, dass die Windverhältnisse da oftmals doch was anderes sind und deswegen ist auch das Fliegen in den Bergen doch eher eine Herausforderung wie im flachen Land, weil da lässt sich viele Sachen einfach besser abschätzen und deswegen werden viele Sachen am Berg einfach gefährlicher. Und deswegen werden die Techniken auch gefährlicher, deswegen gibt es auch macht jeder Bergretter die Basisausbildung zur Luftrettung. Eben im ZSA in Tölz. Und es gibt aber später nur noch ganz dezidierte Leute, die wirklich diese hochkomplexen Rettungseinsätze an der Winde fliegen. Das sind die Air Rescue Specialists. Man hat sich da auch dem angloamerikanischen Raum angeschlossen, was das Wording in der Luftrettung angeht.
Search and Rescue, ist das das SAR, was man auf dem Hubschrauber dann liest? Meinst du das, oder?
Nein. Das nicht. Search and Rescue ist ein ganz anderer Auftrag.
Okay.
Ich rede von der Qualifikation ARS, Air Rescue Specialist.
Okay.
Das ist einfach nur der unten an der Winde dranhängt und als Retter zum Patienten abgelassen wird und jetzt spreche ich es einfach mal plakativ, den Kletterer, der abgestürzt ist, der den Stein auf dem Kopf hängt und im Seil hängt, sich nicht selber retten kann, einfach aus dieser Wand rausschneidet. Also das Seil kappt und den rettet, ganz heroisch. Ja, das ist heroisch, ist es wirklich, weil das ist echt gefährlich. Weil das sorgt in einem kurzen Moment dafür, dass der Hubschrauber über den Retter und den Patienten direkt an dem Seilsystem und an der Bergwand dran festgemacht ist. Man spricht da von einer Gefesseltsituation. Und das ist unwahrscheinlich gefährlich. Wenn da irgendeine Böe kommt, kann der Hubschrauber einfach nicht ausweichen, sich nicht anpassen. Das ist unwahrscheinlich gefährlich. Und aus dem Grund hat man eben, fliegt nicht mehr jeder Bergwachtler. Also wir in Neu-Ulm fliegen nicht. Wir sind keine ARS mehr. Weil es einfach unwahrscheinlich gefährlich und komplex geworden ist und immer mehr macht man den Personalpool, der fliegt, einfach kleiner, um die wirklich gut auszubilden, die regelmäßig zu beüben, dass diese Techniken einfach sauber und sicher absolviert werden. Und vor dem Hintergrund ist eben dieses Wording dann auch eingeführt worden, dass man den zum Air Rescue Specialist macht.
Das sind dann hochspezialisierte Spezialisten, um einfach ja die mit ihrem speziellen Training sicherzustellen, dass die das oder anders die Risiken zu minimieren.
Das genau, es geht um Risikominimierung.
Ja.
Unterm Strich ist das ja ein Spezialist im engeren Sinne. Es ist einfach ein Bergwachtler, der das regelmäßig macht.
Ja.
Weil Spezialisten in der Bergwacht gibt es auch. Das sind unsere Rettungshunde, unsere Lawinenhundeführer, das sind unsere Canyon-Gruppen, das sind unsere Höhlenrettungsgruppen, die Bergwacht-Notarztgruppen, das sind Spezialisten, wenn wir in der Bergwacht von Spezialisten sprechen. Und der Air Rescue Specialist ist im Endeffekt einfach ein Bergwachtler, der diese Luftrettungsverfahren wirklich regelmäßig macht.
Und wahrscheinlich, wenn das einmal erlernt ist, es gibt sicherlich auch immer wieder, weil du vorher auch das Ausbildungscenter genannt hast, immer wahrscheinlich auch wieder Auffrischung jährlich, vermute ich jetzt einfach mal einmal, dass diejenigen, die jetzt vielleicht in einem Jahr zwar Bereitschaft gemacht haben, aber nicht wirklich in Einsatz hatten, das dann auch nicht vergessen, oder? Weil ich meine, alles muss ja, weil ich kenne den Drill auch von der Bundeswehr, da gibt es auch bestimmte Sachen, die werden halt immer geübt, drillmäßig, damit sie quasi blind funktionieren, Waffen auseinander zusammenbauen beispielsweise. Und so wird das dann ähnlich sein, dass man eben die Handgriffe quasi blind beherrscht, und das muss man halt üben und gegebenenfalls auch sich wieder verinnerlichen.
Richtig, die gehen jährlich wieder ans ZSA zum Training, und die brauchen drei echte Windenflüge. Das heißt, die trainieren dann nicht nur in der Halle im Trockenen sozusagen, sondern die trainieren auch draußen mit einem echten Hubschrauber im Echtflug, weil es halt einfach die nächste Stufe des Trainings ist, und das muss man auch entsprechend abbilden.
Mhm. Ja, verstehe. Also, auf jeden Fall eine Ausbildung, die schon fordernd ist, wenn ich das richtig verstehe. Ja, genau. Und vor allem dann, wenn es drauf ankommt, muss man auch, ja, wie soll man sagen, sehr fokussiert sein und darf da an der Stelle nicht durcheinander kommen, weil es geht ja letztlich darum, Leben zu retten. Und insofern ist das schon eine herausfordernde Aufgabe, wo man nichts falsch machen darf.
Richtig.
Mhm. Schön. Also wir haben schon gesagt, ihr habt ein Alarmierungsverfahren, und dann wird man eben vorab wahrscheinlich abgesprochen haben, wer auf jeden Fall alarmierbereit ist. Nicht, dass der eine sagt, hallo, ich bin in Mallorca zum Beispiel gar nicht da. Und dann hast du auch gesagt, ihr habt da eine Anfahrtsmöglichkeit mit einem speziellen Fahrzeug, irgendwie irgendwas. Also sprechen wir einfach mal, wie das dann alles so abläuft.
Das muss man ein bisschen nach dem Einsatz unterscheiden. Ich fange jetzt einfach mal an, wie kommen wir denn eigentlich an den Einsatz? Also es gibt jemanden, der verletzt sich, der gerät in Bergnot, hat sich verstiegen, verlaufen, wie auch immer. Auf jeden Fall muss der gerettet werden. Was ist dann der primäre Ansprechpartner? Der primäre Ansprechpartner ist immer die Rettungsleitstelle. Also der wird genauso wie überall anders. Man kann nicht einfach bei der Bergwacht anrufen, ich habe einen Unfall oder sonst was. Wir haben keine eigene Nummer, über die wir primär alarmierbar sind. Das gibt's nicht. Wir sind ganz regulär über den normalen Rettungsdienst angeschlossen als Bergwacht. Sprich, der Verstiegene, der Verletzte oder jemanden, der den versorgt, wählt ganz regulär die 112.
Ja.
Und läuft einfach, dann läuft der Einsatz bei der Leitstelle auf. Und diese Leitstelle sagt dann oder hört ja dann raus, wo das ist. Und sagt dann, das ist ein Gebiet, das ist primär ein Bergrettungseinsatz. Also weil einfach da kein anderes Rettungsmittel hinkommt.
Ja.
Das muss man als Patient oder als Betroffener auch einfach mal wissen, weil die werden immer eine Handynummer aufnehmen in dem Fall.
Ja.
Weil dieser Einsatz wird nicht mehr von der Leitstelle geleitet, sondern von einem Einsatzleiter Bergwacht.
Das heißt, wenn jetzt ihr anrückt, gibt es dann bei euch in Bezug auf zum Beispiel beim Ausrücken auch sowas wie eine Art Truppführer oder ein Kommandant oder sowas, der sagt, wir nehmen das mit, oder du sitzt vorne, du sitzt hinten, wir machen das. Gibt es da irgendwie auch so eine Art, also wie bei der Bundeswehr?
Da sind wir viel freier wie die Feuerwehr, da gibt es ja, gibt's das.
Ja.
Wir sind da, das ist von Einsatz zu Einsatz unterschiedlich. Also es gibt, also dieser Einsatz schlägt jetzt auf, und dann gibt es eine Zusatzausbildung zum Einsatzleiter. Mhm. Also Einsatzleiter Sommer, Einsatzleiter Winter. Und die Leitstelle ruft bei dem diensthabenden Einsatzleiter für dieses Gebiet an und schickt dem diesen Einsatz. Und dann ist die Leitstelle raus im Endeffekt. Sondern dieser Einsatzleiter organisiert alles drumherum. Das heißt, das Erste, was der machen wird, ist mit dieser Rückrufnummer, also mit dieser Handynummer dieses Verletzten anzurufen und zu fragen, was ist denn wirklich passiert, was ist denn los, wo bist du denn? Und daraus deswegen gibt es in Neu-Ulm auch keinen Einsatzleiter, weil da muss man das Gebiet sehr, sehr gut kennen. Weil wenn da einer sagt, der kommt halt von der Küste, war im Urlaub und sagt, ich bin grob in diese Richtung gegangen, in den und den Berg, bin dann da zweimal rechts abgebogen und ich sehe jetzt da unten links eine Hütte mit einem grünen Dach. Dann muss man als Einsatzleiter halt auch wissen, welche Hütte mit einem grünen Dach habe ich denn in meinem Einsatzgebiet.
Also eine Kenntnis
um das vor Ort. Man muss sich da auskennen. Deswegen gibt es die Einsatzleiter und deswegen sind die Bergwachteinsätze auch anders wie im Rettungsdienst. Mhm. Wir haben auch Möglichkeiten, Handys zu orten etc. Auf jeden Fall legt der Einsatzleiter dann fest, aus dem, was er raushört aus diesem Telefonat, wie dieser Einsatz abläuft. Also entweder er sagt, ich brauche da nur einen, weil der hängt in irgendeinem steilen, abschüssigen Gebiet fest und kommt nicht mehr vorwärts, ist alleine, da brauche ich viel, weil das irgendeine Schotterebene ist, einen Hubschrauber, der einen Bergretter mit einer Rettungswindel, also so einem Notfallgurt quasi, einfach hinfliegt, den aufnimmt und wegtransportiert. Oder ist da vor Ort die Sicht ganz schlecht, das Wetter schlecht, ich muss das ganze bodengebunden machen. Oder er sagt, naja, das war ein Mountainbiker, der ist so einen Bergpfad runtergefahren und ist eigentlich an einer fahrbaren Straße, aber dieser Weg ist einfach, diese fahrbare Straße ist halt mit einem normalen Rettungswagen nicht mehr fahrbar, deswegen ist es jetzt im alpinen Gelände ein Bergwachteinsatz und sagt dann, okay, zwei aus meiner Mannschaft, die fahren jetzt mit einem Bergrettungsfahrzeug dahin und holen ihn ab oder fahren mit einem Quad oder sonst irgendwas. Das entscheidet der Einsatzleiter Bergwacht. Mhm. Und der ist vollkommen frei in seiner Entscheidung und wird auch die Entscheidung immer abhängig davon machen, was gerade gemeldet wird. Also für einen Sucheinsatz wird er natürlich die ganze Mannschaft alarmieren. Mhm. Aber für, was ich vorher skizziert habe, dass einfach ein einzelner Verstiegener in einem fest ist in einem Gelände, da brauche ich ja nur einen. Da wird nicht das ganze Team alarmiert, sondern da wird dann gezielt einer dieser eben beschriebenen ARS alarmiert und der fliegt dann den Einsatz, wenn es der Einsatzleiter nicht einfach direkt selber fliegt.
Ja, verstehe. Das heißt, der Bedarf ist natürlich auch einer sehr schnellen Analyse oder Analytik irgendwo, was genau, was heißt das, was muss ich an der Stelle an Mensch, an Material einfliegen oder wie viele Leute brauche ich und was brauche ich an Equipment, um da richtig dann zu entscheiden. Weil wenn ihr zum Beispiel anfahrt ins Einsatzgebiet mit dem Auto, du hast gesagt, ihr habt irgendein Spezialfahrzeug in den Berggängen ist dann auch, oder?
Hab ich das ja, so also in Neu-Ulm haben wir einen Bus, der hat zwar Allrad, aber damit kommt man in die Skigebiete und kommt schon relativ weit, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss mit so einem VW-Bus.
Ein normaler
aber Bus. In, ja, wir haben okay.
Allrad, ich dachte, VW-Bus. Bergfahrzeug,
ja.
Ein spezielles.
Ja, also es gibt die schon, die haben wir die stehen in Oberstdorf, das sind im Endeffekt ein geländegängiges Fahrzeug, ein Pickup, der für die Bergwacht speziell umgebaut wird, wo hinten noch eine Trage drin ist, wie in einem Rettungswagen auch. Die gibt es schon. Wie gesagt, wir in Neu-Ulm haben einfach nur diesen einen Bus, weil wir halt kein eigenes Gebiet haben, aber wir nutzen schon auch die Fahrzeuge von Oberstdorf zum Beispiel, um dann diese Einsätze auch mit abdecken zu können, um halt mit diesem Fahrzeug dann dahin zu fahren und diesen Mountainbiker, den es da vielleicht geschmissen hat, einfach abzuholen.
Ja, ja. Ja. Wie oft warst du denn jetzt auch schon mit im Einsatz? Ich meine, du bist ja schon eine Weile dabei. Also wie oft bist du jetzt da auch schon in Einsätzen dann gewesen?
Ein paar waren es schon. Ich glaube so 30, 40. Ich habe nicht so besonders viele. Ich habe einen Großteil meiner Einsätze in Mittenwald damals gemacht, aber ich komme momentan mit dienstlichem Eingebundensein und dem kleinen Kind zu Hause einfach auch nicht zu so vielen aktiven Diensten, wenn man dann halt noch die ganze Verwaltung von der Bergwacht macht als Bereitschaftsleiter. Aber da gibt es schon ein paar Sachen, die waren dann schon auch mal spannend.
Was wir noch sagen müssen, Oskar, wenn jemand jetzt Interesse hat, sich zu beteiligen, wohin darf er sich wenden? Wo seid ihr online vielleicht zu finden? Eine Website oder irgendwas? Also wie kann man euch wo erreichen oder wo kann man online was nachlesen?
Also je nachdem, in welchem Bereich man ist, im Sendegebiet kann man natürlich einfach mal unter bergwacht-bayern.de danach suchen, was sind denn so vielleicht die nächstgelegenen Bergrettungswachen oder Bergwachten überhaupt und für die sich jetzt eben für Neu-Ulm interessieren, haben wir natürlich eine eigene bergwacht-neu-ulm.de. Die haben wir relativ einfach. Da steht eigentlich so ein bisschen so unsere Vita mit drauf. Mhm. Wo kommen wir hin und da stehen auch entsprechend unsere E-Mail-Adressen drin, an die man sich dann wenden kann. Mhm. Das ist, denke ich, das Einfachste, wenn man da drüber geht.
Okay, wenn man Interesse hat, kann man auch einfach mal reinschnuppern, mal kommen, mal alles
klar,
anschauen.
Auf jeden Fall. Da haben wir ganz, ganz viele immer wieder da, die, wo man einfach sagt, wir unterhalten uns drüber, lauf zwei, dreimal mit, passt du ins Team, passt das Team zu dir. Das findet sich da auf jeden Fall.
Okay. Oskar, ich denke, dann haben wir zu dem Thema in der Stunde sehr viel dazugelernt. Ich fand es hochspannend und interessant. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute bei uns gewesen bist, heute an der Plattform zum Thema Bergrettungswache Neu-Ulm mit meinem Studiogast. Sag nochmal kurz, wer du warst. Einfach nur den Namen.
Oskar, hi.
Genau, für alle, die zu spät eingestellt haben. Wir sagen vielen Dank, das war's dann für heute in der Plattform. Wir sagen gemeinsam Tschüss und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.